Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk. Brilliant goal!
Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal.
Alles zur WM der Frauen.
Es ist soweit, wir wissen, wer im Finale spielen wird bei dieser WM. England wird Spanien herausfordern. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenitzer auf mastodon.social, wo übrigens auch der Rasenfunk ist. Gerne auch dem Rasenfunk folgen. Da ist es allerdings podcasts.social. @Rasenfunk. Ich werde alles verlinken, ist glaube ich eh mal in allen Shownotes verlinkt, also ihr werdet es finden. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr hier seid und schön, dass Annika hier ist, wieder direkt aus dem Stadion zugeschaltet. Ehrlich gesagt, Annika, das klappt besser, als ich mir das vorgestellt hätte, dass wir dich jetzt so oft schon aus dem Stadion heraus dabei hatten. Hallo.
Ja, hallo. Ich finde auch, dass es erstaunlich gut klappt. Ich habe irgendwie gedacht, dass die FIFA mich häufiger verscheuchen würde, aber... bis auf Brisbane war das alles top.
Aber wirklich. Und auch, dass das Internet so gut ist, hätte man ja nicht unbedingt erwarten können. Ist ja nicht in jedem Stadion so. Looking at you, Deutschland. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir haben gerade dieses Finale, Halbfinale gesehen, hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Finale, daher wahrscheinlich schon der freudsche Versprecher. Du hattest das große Glück, im Stadion sein zu dürfen bei diesem nationalen Feiertag für Australien. Wie war's denn?
Ja, also rein von der Stimmung her, am Anfang auf jeden Fall richtig, richtig krass und auch bei dem Tor von Sam Kerr, ich glaube hinten raus, hätte ich irgendwie so gedacht, dass irgendwie das Team vielleicht mehr Unterstützung braucht und dass dann ein bisschen wenig gekommen ist, aber natürlich ist bei den Leuten dann irgendwie auch selber die Emotion da, dass man nicht mehr weiß, ob man irgendwie noch so sehr hoffen kann oder nicht. Es war auf jeden Fall so von dem, was ich gelesen habe. Ich war, wie man hört, bin ich etwas angeschlagen, deswegen war ich heute nicht viel in der Stadt unterwegs. Aber ich habe auf Social Media von den ganzen AustralierInnen, die ich hier so ja getroffen oder irgendwie übers Internet kennengelernt habe, gesehen, wie krass voll es einfach in der Stadt ist, also in Sydney. Es gab hier um das Stadion wieder, wie im Viertelfinale, auch halt diese Public Viewings. Es gab eins in dem anderen Stadion in Sydney und irgendwie auch noch an ganz vielen anderen Orten in der Stadt, also die halt nicht die Fanzone von der FIFA sind, sondern extra dafür organisierte Sachen. Und ja, also es gab irgendwie auch Zeitungsartikel darüber, dass es halt irgendwie das größte Organisations- und Transport- wie sagt man, Infrastrukturproblem für diese Stadt ist seit was weiß ich wann, also eine große krass. Herausforderung, aber so von dem, was ich mitbekommen habe, haben sie es wirklich richtig gut gelöst, also die Züge hier zum Stadion, die fahren irgendwie so im 5-Minuten-Takt, das war, als ich losgefahren bin, noch gar nicht überfüllt, also alles total easy irgendwie und das finde ich, also das zieht sich ja auch so durch die WM, dass das halt irgendwie alles einfach richtig gut läuft und man irgendwie ganz selten mal auf kleine Probleme trifft oder so und das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend dafür, wie groß dann jetzt die WM hier inzwischen in Australien auch einfach geworden ist, also das so vielleicht als etwas ausschweifenden Vorlauf.
Ja gut, aber es ist ja wirklich interessant und es war ja so das, was man sich erhofft hatte vor dem Turnier, dass es eine Euphorie gäbe und sich dann sowas entwickelt und jetzt ist es eben so, dass die Mattel-Tillers-Mützen überall ausverkauft sind und es großen Zorn darüber gibt, dass rund ums Stadion nur die Australia-Mützen verkauft werden dürfen, weil da die FIFA sehr wahrscheinlich noch irgendwie mitverdient oder wie das halt so ist, aber genau das, was man sich gewünscht hat, ist eingetreten, aber man konnte nicht damit planen, deswegen wurden eben erst jetzt irgendwelche Basketballspiele noch verschoben, die in Konkurrenz dazu gelaufen wären und so weiter und so fort. Und dass es dann trotzdem alles gut klappt, das ist ja wirklich erwähnenswert und entsprechend war auch die Stimmung im Stadion, also zumindest am Fernsehbildschirm war es unheimlich laut und das, obwohl ja England, damit können wir ja dann so langsam ins Spiel reingehen, von Beginn an die Kontrolle hatte und wir auch gesehen haben, also die langen Bälle hinter die Kette, das waren das Mittel, das war so, wie man auch in diesem Spiel wieder zumindest am Anfang spielen wollte.
Ja, genau. Also England war sehr kontrolliert, aber auch kontrollierend. Und ich fand, beziehungsweise ich habe mich mit Noah Platschko, ganz herzliche Grüße, saß hier neben mir und wir haben halt zwischendurch immer so ein bisschen gehadert mit Australien, also vor allem dann in Hälfte 2, aber eigentlich zog sich das in der ersten auch schon so durch, dass da sehr viel Passivität irgendwie war, also wenig Versuche dieser Kontrolle Englands was entgegenzusetzen. Und aus englischer Sicht fand ich, war irgendwie die auffälligste und beste Spielerin wirklich Lauren Hemp. Also was die heute abgerissen hat, fand ich einfach echt krass. Also hat sich ja immer wieder auch ins Zentrum bewegt, toll den Ball gehalten, toll den Ball auch weitergeleitet. Also das war wirklich sehr, sehr auffällig und sehr, sehr stark so an der Stelle und war jetzt für mich irgendwie dann auch so die Spielerin bei England, die irgendwie versucht hat, alles da vorne so ein bisschen zu verbinden. Also natürlich gibt es immer eine Georgia Stanway, aber ja, also da von der erwartet man halt irgendwie inzwischen ja auch irgendwie schon so, dass sie so ihre Georgia Stanway-Leistung bringt, sag ich mal. Und bei Hemp ist es ja manchmal noch so ein bisschen schwankend und deswegen fand ich das heute irgendwie sehr, also so einen sehr positiven Ausschlag, dieses Spiel, was sie da hatte.
Definitiv der MVP bei England. Ich weiß nicht, ob allein die Erwähnung von Noah Platko sowas in mir hervorruft. Es tut mir leid, Annika.
Und Max für die Hörerinnen und Hörer, hat in der Halbzeit noch geschrieben, ich soll zu Noah sagen, dass er die Witze sein lassen soll, ja? Also.
Ja, ich sehe das Glaskurs um mich herum einbrechen. Aber wo du gerade Georgia Stanway angesprochen hast, das würde mich interessieren, denn das konnte man am TV-Bildschirm nur erahnen und du im Stadion hast es wahrscheinlich gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass die viel offensiver postiert war bei tiefem Ballbesitz bei England und das Ziel bei England war, also der Pass auf Walsh, der war meistens zugestellt, das hat Australien ganz gut gemacht, aber sie wollten sowieso aus der letzten Kette langen Ball, am liebsten sogar schon hinter die australische Kette, also das Mittelfeld wurde einfach überspielt und deswegen war Stanway auch, also manchmal wirkt es sogar fast, als wäre sie auf der Mittelstürmerposition im Ballbesitz Englands.
Ja, definitiv. Also sie hat sich da immer so eigentlich fast so auf dieser Zehnerposition irgendwie bewegt und ja, also wenn Hemp außen geblieben ist, dann war Stanway irgendwie so in dieser Zehnerposition und hat sich dann halt so mit dem Lauf rein bewegt irgendwie und hat dann versucht, also in der einen Szene war das ja zum Beispiel so, dass sie dann den Querpass gespielt hat oder halt irgendwie ja so eine Ablage versucht hat und sie ist halt immer so rein und raus gependelt im Grunde genommen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich glaube, dass das halt schon mit dieser Variabilität, also stößt sie rein oder nicht, kommt Hemp von links ins Zentrum rein oder nicht, dass das halt irgendwie Australien einfach vor sehr große Aufgaben gestellt hat, so, also weil du dich dann natürlich ganz anders in der Abwehr und auch im Mittelfeld positionieren musst, um irgendwie darauf zu reagieren, damit halt nicht ständig irgendwie eine Überzahl ist oder eine Spielerin frei. Und ja, also das war sehr, sehr spannend und auffällig zu beobachten auf jeden Fall.
Waren ja auch die ersten beiden Chancen, die man gesehen hat. Einmal war es der tiefe Pass auf Kerr, die allein vor Earp steht, kam allerdings aus dem Abseits. Und einmal war es der tiefe Pass auf Stanway, die eben dann, also aus der letzten Kette von Greenwood auf Stanway, die steht schon alleine vor Arnold. Also da hätte schon das 1-0 fallen können. Und gleichzeitig war das eine Taktik, also das hat dazu geführt, dass wir eben wenig kontrollierten Ballbesitz im Mittelfeld hatten, in der ersten Hälfte zumindest. Die zweite hat sich's geändert. Und es hat aber auch dazu geführt, dass die neu formierte Innenverteidigung oder wieder umformierte Innenverteidigung, so ist es richtig, besonders gefordert wurde. Denn Sam Kerr hat von Beginn an spielen können, aber Kennedy eben nicht. Die ist ausgefallen, für sie hat Polkinghorn gespielt. Hat man das gemerkt, deiner Meinung nach, dass da eine andere Kombination als im Viertelfinale auf dem Feld stand?
Ja, also anfangs fand ich gar nicht unbedingt so sehr, aber dann halt in der zweiten Hälfte bei dem einen Gegentor und bei einer anderen Situation, die nicht zum Tor geführt hat, auf jeden Fall. Also dass da einfach die Abstimmung und die Kommunikation nicht gestimmt hat und es dann so dieses Missverständnis gab und ja, Lauren Hemp war das, meine ich, da halt irgendwie einfach noch so durchgekommen ist und irgendwie auch so bei einer anderen Situation an der Außenlinie, die eigentlich absurd ungefährlich war, also wo dann aber der Ball nicht geklärt wird und es dann irgendwie fast irgendwie noch zu einer richtigen Torschance kam. Das waren halt so Szenen, wo man das gemerkt hat. Und ich fand ganz, ganz seltsam, beziehungsweise haben wir und also erst gerätselt, ob das tatsächlich so ist, aber irgendwie war es dann ja so, dass in den letzten 10 oder 15 Minuten oder so Carpenter irgendwie gar nicht mehr also außen gespielt hat, sondern Innenverteidigerin, genau. Also dass es irgendwie getauscht wurde, das war irgendwie auch ganz merkwürdig. Also habe ich nicht verstanden in dem Moment, was das sollte.
Ja, also der Schluss war, da war eine seltsame All-In-Taktik von Gustafsson und das habt ihr dann wahrscheinlich nicht gesehen, aber in der im Weltbild war zu sehen, wie Gustafsson auch quasi mehrmals sagt, ihr müsst jetzt tauschen, nein, ihr müsst tauschen und ich glaube, das war nämlich genau dieser Wechsel und dass die Spielerinnen das nicht von Anfang an verstanden haben, zeigt schon, es war was Unkonventionelles. Aber da sind wir ja dann schon sehr weit vorne im Spiel. Lass mal noch beim 1:0 bleiben. Das ein wunderbarer Schuss war, also dieser Ball von Thun einfach traumhaft, von der Grundlinie hat Russo zurückgelegt und dann trifft sie wunderbar in den Winkel. Das Ganze kommt aber aus einem Einwurf und letztlich fällt das Tor vielleicht, weil in einer Situation einfach Russo sich besser um die Gegenspielerin herumdreht und so eine Chance kreiert, die vorher gar nicht da war. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich fand, dass dieser Einwurf einfach nicht besonders gut verteidigt war, also natürlich ist der Schuss total gut und dass der Ball, also dass Russo den genau dahin zurücklegt und so, das ist absolut erste Sahne. Da will ich gar nicht irgendwie was davon wegnehmen oder so. Aber ich fand, dass die Positionierung, also das wirkte auf mich in dem Moment halt irgendwie einfach ein bisschen lässig und ein bisschen naiv. Und ich glaube, dass man das halt hätte verhindern können, dass es überhaupt, also dass es überhaupt so weit kommt. Dass Russo den Ball dann nochmal so spielen kann. Und also das Tor an sich selber, wie gesagt, war halt dann absolut erste Klasse. Also das war hammergut. Ich fand sowieso, also die Treffer in dem Spiel, die hatten alle ihre Qualitäten.
Mhm. Aber absolut. Also das muss man sowieso sagen. Die Qualität der Halbfinalspiele war sehr hoch und auch der erzielten Treffer, die da gefallen sind, müssen wir uns auch an den Distanzschuss von Olga zum Beispiel gestern nochmal zurückerinnern. Interessant auch bei der Szene war, dass es insofern zufällig war, dass Thun an den Ball gekommen ist, weil er war noch abgefälscht. Eigentlich sollte der Pass zu Hemp kommen, die war nämlich auch eingelaufen, aber weil Thun dahinter noch mitläuft, kommt der Ball dann genau in ihren Lauf und mit einem Kontakt haut sie den direkt in den Winkel. Aber das fand ich war auch so ein Kennzeichen von England.
Das habe ich von hier halt gar nicht erkennen können.
Ja, dafür hast du ja dann nicht.
Hammerpass. Ja.
Da bin ich total froh, dass ich auch mal hier, dass auch mal gut ist, dass ich hier in München bin. Sehr gut.
Ach was.
Aber was man halt auch gesehen hat, war, das ist halt auch ein Mittel von England gewesen, dass sie halt immer wieder in den Strafraum reinziehen und in dem Fall wurde es halt dann direkt belohnt. Und das hast du ja auch schon thematisiert, das hat halt Australien auch sehr gefordert und manchmal auch überfordert, weil manchmal gab es da Überzahlen. Und ich hatte das Gefühl, diese ganze erste Hälfte über, also nach dem Treffer von England, hatte dann zwar auch Australien so ein paar kleinere Chancen. Ich glaube, Gorrie hat direkt danach einen Schuss, der aber sehr zentral auf Earps kommt. Aber ich hatte das Gefühl, dass England eine sehr große Gelassenheit hatte und durch diesen Treffer hat die eigentlich noch zugenommen, weil sie gesehen haben, ja geil, unser Plan war ja sowieso die ganze Zeit nur, das Mittelfeld zu überbrücken. Das spielt sich ja noch besser, wenn man 1-0 führt.
Ja, also ich fand, sie konnten auch so gelassen sein, weil Australien sie gelassen hat.
Ah,
also
sehr
das, schön. Das, was wir vorhin schon mal hatten, dass sie nicht oft genug gestört wurden, fand ich. Also es gab ja irgendwie phasenweise wirklich überhaupt nicht sowas wie ein Pressing. Ja. Sie waren auch nicht gut dafür positioniert und es gab auch irgendwie von Gustafsson keine gestikulierenden Anstrengungen, irgendwas an dieser Sache zu ändern, was mich dann zu dem Gedanken gebracht hat, okay, offensichtlich ist das gewollt, aber also wenn das so gewollt ist, dann warum? Weil man überlässt halt England die ganze Zeit den Ball und die können sich den da irgendwie ganz in Ruhe hin und her schieben und sich ausgucken, die australische Verteidigung und so. Also das funktioniert vielleicht noch, wenn es 0-0 steht und man abwartet, aber je länger das Spiel geht und man liegt halt hinten, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Und so in der zweiten Halbzeit fand ich es dann irgendwann halt wirklich schon auch richtig krass. Also dass ich so gedacht habe, so irgendwas, irgendeinen Input braucht dieses Spiel jetzt. Was soll denn hier jetzt noch passieren? Wo soll denn jetzt irgendwas herkommen? Und dann kam Sam Kerr. Also sehr unerwartet. Und also das dann im Stadion mitzuerleben, wie das explodiert ist mit diesem Schuss, war natürlich einfach nur richtig geil.
Ja, also kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das Pech hatten, das noch nicht gesehen zu haben. Es war eine Umschaltsituation. Generell kam Australien besser aus der Kabine raus, hatte so einzelne gute Momente, aber noch keine Chancen. Und dann Konter über Sam Kerr. Sie bekommt den Ball als quasi zweite Station. eigentlich muss sie querlegen, wenn sie nicht Sam Kerr wäre, und deshalb schießt sie einfach aus 20 Metern wunderbar, wirklich wunderbar ins Tor. Und es war schon am Bildschirm krass zu sehen, es war Wahnsinn, das in den sozialen Netzwerken mitzuverfolgen, und es wundert mich eigentlich, dass du noch Trommelfälle hast, Annika.
Ja, also der Herr Platschko neben mir meinte nur so, nein, du musst links spielen, du musst links spielen. Und dann war alles nur noch so, ah! Also es sind wirklich einfach komplett alle ausgerastet. Also auch auf der Pressetribüne sind einfach alle Leute ausgerastet. Gar nicht jetzt unbedingt, weiß ich nicht, ob die Leute tatsächlich für Australien waren. Ein paar von denen bestimmt, wenn das Medienleute von hier sind. Aber es war halt auch einfach so ein krasses Tor. Ich glaube, da wären einfach generell alle ausgerastet, egal wer das schießt. Ja, und also dass es dann natürlich auch ausgerechnet die Spielerin ist, die halt so das Gesicht, ne, also von der gastgebenden Mannschaft ist und so weiter, das kommt dann natürlich irgendwie auch noch oben drauf. Aber also es war schon einfach sehr, sehr laut und sehr, sehr krass hier alles.
Und fiel ja dann auch oder war quasi der Startpunkt für eine Phase, in der Australien auch wirklich ganz gute Chancen sich herausgespielt hat, also mit dem Stadion im Rücken. Und gerade Sam Kerr, die hatte immer mal wieder noch weitere Möglichkeiten. Warum, also was hat sich da verändert? War das deinem Eindruck nach eben tatsächlich dieses Momentum, wo dann eben auch sowas wie Stimmung mit reinkommt und dass die Engländerinnen sich natürlich auch ärgern, dass so ein Traumtor gegen sie fällt? Ich glaube, das ist total frustrierend, weil da kann dann auch kaum jemand was machen. Also irgendwie im Kommentar wurde ganz leichte Kritik an Mary Earps geübt, aber den konnte sie nicht halten. Das war ein perfekter Schuss. Wie erklärst du das, dass dann Australien dann doch ja da mal die Kontrolle hatte für so, ich würde sagen, so 10 Minuten vielleicht?
Ich muss sagen, dass ich darauf tatsächlich keine taktische Antwort habe. Also ich habe mich das während des Spiels auch gefragt und habe so fragend auf den Platz geguckt, aber ich konnte also in den Situationen nicht irgendwas erkennen, das jetzt großartig anders gewesen wäre. Also vielleicht war das tatsächlich dann einfach so ein psychologisches Momentum durch Publikum und hey, wir haben irgendwie das geschafft, diesen Ausgleich zu erzielen. Also es gab irgendwie vorher ja auch schon so leichte Ansätze von Chancen, aber ich fand, da war jetzt irgendwie nicht so richtig was Mitreißendes dabei, und das war dann halt wirklich dieses Tor, das uns nochmal komplett rumgerissen hat. Ja, und danach, es war irgendwie auch so ein bisschen komisch. Also man hat dann irgendwie gesehen, okay, Australien ist jetzt gerade mal mehr am Drücker. Es gab irgendwie noch mehr Chancen. Es gab auch noch mehr Chancen von Sam Kerr. Ich will auch nochmal Katrina Gorry erinnern, erwähnen, die heute auch wieder, finde ich, teilweise richtig tolle Pässe gespielt hat. Also irgendwie ja direkt ganz am Anfang vom Spiel, aber halt auch gerade in dieser Phase, als es da halt eben mehr Situationen gab für Australien. Aber sie haben die Chancen halt nicht genutzt. Also manchmal war es auch ein bisschen zu überhastet oder nicht gut ausgespielt, hatte ich so den Eindruck. Aber sie haben halt diese Chancen nicht genutzt. Und dann, finde ich, hat es auch nicht so besonders lange gedauert, bis halt irgendwie so, auch ohne, dass dann das 2-1 gefallen ist, halt die Körpersprache, ist immer scheiße, das zu thematisieren, aber die Körpersprache halt schon wieder so weniger selbstsicher war und man irgendwie das Gefühl hatte von, das kippt hier gerade irgendwie wieder in die andere Richtung, so wie es vorher war. Und das ist vielleicht auch so, also das, was man irgendwie so über den gesamten WM-Verlauf von Australien setzen kann. Sie haben irgendwie gute Spielerinnen und irgendwie schon einen relativ soliden Plan, spielen auch einen soliden Fußball, haben tolle Einzelaktionen drin, aber ich glaube, am Ende hing halt einfach zu viel von diesem Heimbonus und dem Publikumsfaktor ab. Und dann war England vielleicht dann einfach das eine Quäntchen zu viel am Ende irgendwie. Also, weil ich finde, dass England hier rein vom Fußballerischen her komplett verdient als Sieger vom Platz gegangen ist dann am Ende.
Ja, genau, das ist mir direkt eingefallen, als ich gesagt habe, Australien hätte 10 Minuten eine stärkere Phase gehabt. Also Punkt 1 ist, nach 8 Minuten nach dem 1-1 fällt schon das 1-2, reden wir gleich drüber. Und Punkt 2, vorher hat England aber schon wieder 2 Chancen. Also die waren wirklich resilient und widerstandsfähig in dem Bereich. Ich fand, es gab so eine Sache, die sich geändert hat im australischen Spiel im Vergleich von der ersten Hälfte zur zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte haben sie ja auch versucht, mit dem ersten Versuch oft schon hinter die Kette zu spielen und haben deswegen wahnsinnig oft und sehr, sehr schnell den Ball wieder hergegeben. In der zweiten Hälfte Hälfte haben sie meiner Meinung nach viel öfter über den Flügel sind sie ins Angriffsdrittel gekommen und dann kam es zu Flanken. Es gab sehr, sehr viele Flanken, nicht von der Grundlinie, sondern immer eigentlich aus dem Halbfeld oder dem Rückraum. Und da gab es dann zwar später auch noch einzelne gefährliche, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass England sich sehr wohl gefühlt hat, damit die zu verteidigen, weil du einfach da mit deiner Fünferkette plus noch die Sechserinnen davor, das bekommst du eben eigentlich ganz gut wegverteidigt. Und trotzdem fühlt sich das jetzt auch so ein bisschen wie so feintaktische Makulatur an, denn wenn dieses 2:1 nicht so fällt, wie es fällt, wer weiß, wie dann dieses Spiel verläuft. Wir haben Carpenter, die einen langen Ball von Bright nicht richtig mitnimmt, also Bright spielt wieder einen langen Ball in die Spitze, Hemp und Carpenter streiten sich um den Ball, Carpenter will ihn mitnehmen, um ihn dann zu klären und nimmt ihn nicht mit, um ihn dann zu klären und Hemp kann ihn deshalb aufnehmen und dann alleine vor McArnold, Mac kennt sie Arnold natürlich, zum 2:1 treffen. Klarer Abwehrfehler, gibt es darüber hinaus noch was zu diesem Tor zu sagen?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also vielleicht noch mal kurz zu dem zurück, was du vorher gesagt hast, von wegen Makulatur. Also es wurde dann irgendwie, ich glaube, das war nach diesem Tor, also nach dem 2:1, da wurde es dann irgendwie ja ein bisschen mehr und viel auch irgendwie noch teilweise mit diesen Flanken aus dem Halbfeld, lange Bälle und halt ganz oft auch so, also ich meine, die Kopfballspielerin, die Australien hat, ist halt Sam Kerr und dann kam das aber doch auch relativ häufig vor, dass sie außen war und die Flanke gespielt hat, dahin, ja, dass Sam Kerr sein sollte.
Ja, guter Punkt.
Und dann halt irgendwie gegen so Spielerinnen wie Millie Bright, also auch eine Alex Greenwood, so das sind gute Kopfballspielerinnen, die kannst du damit halt irgendwie, wenn dann keine andere da vorne drin ist, halt irgendwie nicht hinterm Ofen hervorlocken, so sag ich mal. Und England, ich fand, dass sie das dann einfach wirklich, also ja, auch da danach dann noch sehr, sehr ruhig zu Ende gespielt haben. Sie haben natürlich auch so dieses Ding drin, was man von ihnen auch schon kennt, dass sie so leichte Provokationen dann manchmal drin haben, ne, also ein bisschen Zeitspiel und dann von der Schiedsrichterin ermahnt werden und dann mit dem Zeitspiel noch ein bisschen weitermachen, aber genau so lange, dass man nicht die gelbe Karte bekommt, einen Ball nochmal aufs Spielfeld werfen und solche Geschichten so, um dann halt irgendwie die anderen ja auch, also die Australierinnen dann auch irgendwie so aufzuwühlen irgendwie. Und das, finde ich, hat man dann in dieser Schlussphase auch gemerkt, dass halt, also die Australierinnen waren genervt, sie wussten, sie haben nicht viel Zeit, es fehlte irgendwie ein richtig guter Plan, um dann noch nach vorne zu kommen, um irgendwie, also eine richtige Torchance zu generieren und halt nicht nur irgendwie sowas Reingeballertes von hinten. Ja, und dann war irgendwie, also für mich von außen eigentlich relativ klar, dass das jetzt für Australien nichts mehr gibt, so.
Ja, ich war da noch so ein bisschen zwiegespalten, denn die Chancen, die Australien hatte, die waren schon gut. Also Kerr kam in der 82. eine Flanke aus dem Rückraum, köpft drüber. In der 83. passt sie auf Wine, deren Schuss wird von Earps so seitlich abgewehrt. Razor kommt fast noch an den Ball, Carter hat es extrem gut verteidigt. Also Jess Carter in der Situation richtig, richtig gut. Fowler schießt in der 84. wird zur Ecke geblockt. Genau diese Ecke fällt dann Sam Kerr auf den Fuß. Aus 5 Metern kann sie freistehend Volley abziehen und verfehlt das Tor. Und kurz danach gab es noch eine Flanke auf Sam Kerr, die sie so mit dem Hinterkopf hinter Millie Bright, da hat sich Millie Bright verschätzt. Sie kann sie aus ganz kurzer Distanz aufs Tor bringen, entscheidet sich dafür, sie zu versuchen, mit dem Hinterkopf noch so leicht abzufälschen. Der Ball geht drüber. Also es gab schon die Chancen. Es waren allerdings auch sehr viele Sam Kerr-Chancen. Und man hatte auch den Eindruck, sie selber hat damit gehadert, weil sie wusste, wie groß diese Chancen waren und dass sie nicht genutzt hat. Und dann letztlich nach dieser letzten Kopfballchance fällt dann auch im fast direkten Gegenzug das 1:3.
Ja, genau. Also den Eindruck hatte ich halt auch, dass sie sehr mit sich selbst hadert und dann irgendwie, dass dadurch dann so die Konzentration fehlte, um die Chancen halt wirklich zu verwerten. Und das hat man dann halt irgendwie so im Entstehen dieser Momente halt irgendwie im Stadion tatsächlich irgendwie gefühlt, auch wenn sich das vielleicht sehr esoterisch anhört, aber deswegen war mein Eindruck halt eben nicht, da fällt gleich noch der Ausgleich, sondern mein Eindruck war, Das wird nichts mehr. Ja. Aber das sind vielleicht die Schalke-Gene, keine Ahnung.
Ach nee, das ist, weil, also ich habe nur deshalb noch daran geglaubt, weil ich schon an das 1:1 nicht geglaubt habe. Ich habe zeitgleich mit Noah Platschko habe ich gerufen, spiel ihn nach links.
Ja, verstehe. Also,
ich wurde auch überrascht von diesem Schuss und ich hätte die falsche Entscheidung getroffen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, bei allem, was eben Australien hier hat liegen lassen, die Art und Weise, wie dann Lauren Hemp bei diesem 3-gegen-3-Konter diagonal nach innen zieht, sie weiß schon 3 Sekunden vorher, dass sie gleich auf Russo stecken wird. Sie wartet nur auf den Moment. Sie steckt den perfekten Moment und Russo hat dann auch einfach die Klasse, den perfekten Schuss zu machen und dann in der 86. Minute mit dem 3:1 dieses Spiel zu beenden. Das zeigt auch wirklich das, was du gerade ja schon gesagt hast. Fußballerisch war England besser in diesem Spiel, in manchen Szenen sogar klar besser und deswegen auch völlig verdienter Finaleinzug.
Ja, also bei dem Tor fand ich das auch sehr bemerkenswert, wie einfach die beiden das haben aussehen lassen. Ja. Also Lauren Hemp hatte sicherlich auch irgendwie einigen Platz, den sie nicht hätte haben sollen, aber trotzdem geht sie ja irgendwie da durch und wählt ihren Weg auch genau so, dass auch wirklich niemand mehr eine Chance hat, noch richtig an sie ranzukommen, um sie zu stören. Also sie schlägt ja irgendwie so kleine Mini-Haken dabei, sie geht ja nicht einfach nur gerade. Und dann dieser Ball, also der Pass, super perfekt, der Abschluss auch, also richtig, richtig große Klasse und also wie gesagt, ich finde es total verdient vom Ergebnis. Natürlich, wenn man das hier so über Wochen die ganze Zeit mitbekommt mit der Stimmung und wie das so wächst und so, dann geht einem das irgendwie ein Stück weit auch nah, also da kann man sich irgendwie auch nicht richtig von frei machen, sondern man drückt dann irgendwie auch mit die Daumen und ich hätte das irgendwie cool gefunden, wenn Australien das noch zumindest in die Verlängerung geschafft hätte. Aber wie gesagt, sportlich, ich finde es total verdient, dass England jetzt im Finale steht und ich glaube, das wird richtig, richtig aufregend und eng gegen Spanien. Also ich könnte irgendwie Stand heute nicht sagen, wer da für mich das kleine Stückchen weiter vorne ist, ehrlich gesagt. Weil ich habe bei beiden so meine Fragezeichen oder meine Zweifel, aber gleichzeitig sind beide auch einfach total gut, haben klasse Spielerinnen. Ich glaube, das wird sehr interessant, was wir da zu sehen bekommen.
Das glaube ich allerdings auch. Für England wird es jetzt wahrscheinlich dann viel um Lauren James gehen, denn die dürfte jetzt ja im Finale wieder spielen. Gleichzeitig hat Ella Toon sicherlich kein schlechtes Spiel gemacht und es nicht nur wegen ihres Treffers, sondern ich fand, sie war im Mittelfeld eigentlich fast noch die auffälligste, weil Kira Walsh war mehr oder weniger rausgenommen, die hat eher so Sicherheitspässe gespielt, was auch okay war, weil man hat ja das Spiel kontrolliert und Georgia Stanway hatte diese Mittelrolle, hat sich da aber auch hin und wieder den Schuss zu viel genommen, da hat sich einmal Lucy Bronze sehr drüber geärgert, beim Stand von 2:1 war das, glaube ich, schon. Also ich glaube, da wird viel drüber diskutiert werden und woran ich bei diesem Spiel nochmal denken musste und das knüpft an, was du vorhin gesagt hast, nämlich dass ja England konnte in so einem 3-1-Aufbau, also 3 Innenverteidigerinnen, davor Kira Walsh und alle anderen im Grunde weit vorne, also nicht ganz so, aber sehr weit vorne. Mhm. Und die haben ja gegen 2 Stürmerinnen aufgebaut, weil Australien im 4-4-2 geblieben ist. Also sprich, sie hatten keinen Druck. Und dann dachte ich mir, Mensch, es ist wirklich schade, dass keiner nochmal versucht hat, Nigeria nachzumachen. Das, was eigentlich Randy Waldrum, der Trainer von Nigeria, nach dem Spiel gesagt hat, der gesagt hat, wir haben gezeigt, wie man England nerven kann. Du musst sie pressen, pressen, pressen und du musst den Pass auf Lauren James verhindern. Die hat jetzt nicht gespielt, aber Pass auf Kira Walsh verhindern wäre auch schon mal ein guter Anfang gewesen. Schade, dass wir das jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen, denn das erwarte ich von Spanien jetzt auch nicht im Finale, ehrlicherweise.
Naja, ein aggressives Pressing können sie schon spielen. Ich glaube, man verbindet das nicht so mit ihnen, weil man halt immer zuerst an andere Dinge denkt. Es gibt bei Spanien immer Zweifel daran, wie groß die Anpassungen auf die tatsächlichen Gegnerinnen sind. Da bin ich definitiv bei dir. Aber so rein vom Potenzial her können sie das schon und haben das eigentlich auch zumindest phasenweise mal gezeigt, dass sie sowas machen können. Deswegen, also die Frage ist halt, ob sie sich das trauen, das zu machen gegen England. Aber also das war sowas, was mich halt im Spiel hier halt wirklich genervt hat und was auch irgendwie so ein Kritikpunkt an Toni Gustafsson ist, der sich ja irgendwie auch schon durchzieht. Also es gibt sehr viele Leute, die ihn sehr, sehr schätzen und ich glaube, er hat sich jetzt durch die WM halt irgendwie auch nochmal sehr viel mehr Kredit hier in Australien erspielt. aber er hat halt schon so ganz klar das, was er auf den Pressekonferenzen auch sagt. Er hat seinen Matchplan, er weiß, wie seine Elf am Ende aussehen soll, wenn das Spiel zu Ende ist. Und er wechselt halt immer sehr, sehr spät und nur sehr wenig. Mhm. Und ja, es glaube ich, wenn er dann von seinem vorausgedachten Plan abweichen muss, wenn er spontan reagieren muss, das ist sowas, was ihm fehlt oder noch fehlt. Also vielleicht lernt er das jetzt irgendwie ja durch das Turnier. Er betont ja immer, wie viel er noch lernen möchte und muss, was ich sehr sympathisch finde. Aber das ist halt sowas, wo ich halt irgendwie in der zweiten Halbzeit so echt so dachte, so, okay, das ist jetzt ein Coach-Spiel, das ist jetzt ein Trainerinnen-Spiel, da muss jetzt irgendwas von der Bank kommen und halt nicht nur ein positionsgetreuer Wechsel, sondern da muss jetzt irgendwie mehr passieren und das ist nicht passiert, also nicht in dem Ausmaß, wie man das gebraucht hätte. Und ja, also da muss er selber dann halt irgendwie auch wahrscheinlich einfach sich nochmal hinterfragen, dann so in der Analyse.
Ich meine, es ist natürlich leicht ironisch, dass er jetzt gegen eine Trainerin ausscheidet, die wieder in der 87. Minute zum ersten Mal gewechselt hat. Aber gut, sie konnte es sich erlauben. Aber genau dieser Punkt, ich habe mir auch gedacht, also eigentlich musst du so nach Fußballlehre, musst du bei so einem Spielstand, bei einem Rückstand gegen so ein Team, was so aufbaut, musst du auf 4-5-1 gegen den Ball oder 4-3-3 umstellen. Also irgendwas auf jeden Fall, wo du mit Dreien anläufst und dann dahinter markierst. Und auch, er hat auch zum Beispiel Ray so stand gegen den Ball extrem schmal. Das war so fast so, wie es Schweden auch gemacht hat gegen Spanien haben sie es gemacht und gegen Japan glaube ich auch schon. Also die war sehr, sehr tief innen und da hat England nur nicht die Verlagerung gefunden. Aber das war so, also der erste Plan war okay. Aber dann hat man gesehen, okay, wenn ihr 0-1 hinten liegt, dann braucht ihr mehr Druck, weil du musst auch dem Stadion ein bisschen was geben, um mitzugehen. Ich finde, man hat schon gemerkt, also korrigiere mich, wenn es anders war, im Stadion selber. Aber mein Eindruck war, dass die ZuschauerInnen zum Teil jetzt auch nicht wussten, wir liegen zurück. Was machen wir denn jetzt eigentlich, um dem Team zu helfen? Also es gab so einzelne Grüppchen, glaube ich, die immer mal wieder so Fangesänge vor sich hingemacht haben. Aber es gab ja nie so das ganze Stadion, was jetzt gesagt hat, Mensch, jetzt nochmal kommen, ihr schafft das und so weiter. Sondern es war immer aktionsgebunden. Als es dann die ersten Ecken gab, die ersten Schüsse und so, dann war das Stadion wieder da und da hätte er vielleicht auch ein bisschen helfen können mit einer Umstellung eben.
Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen was hier an Fankultur zumindest im Fußball gerade noch wächst. Also es gab, also hier links von mir, ich zeig da mal so rüber, da in der Kurve, da gab es halt irgendwie, ich glaube, das waren die Matildas Active Support Leute, halt irgendwie mit Trommel und die hatten irgendwie auch Banner, auf denen stand drauf, never say die, we told you so, vor dem Spiel und irgendwie noch so in den Anfangsminuten, also halt niemals aufgeben und wir haben euch doch gesagt, es könnte so weit gehen, so grob übersetzt. Und die haben schon die ganze Zeit so, wie man das halt aus Ultrakurven kennt, ne, so ihr Dauerprogramm abgefahren und haben immer versucht, das Stadion zu animieren, mitzumachen. Das hat ganz am Anfang einmal geklappt, aber nur wahnsinnig kurz, weil, glaube ich, das irgendwie hier nicht so, oder, also das ist ja irgendwie was man auch aus deutschen Bundesliga-Arenen kennt, dass halt irgendwie so die Leute, die auf der Gegengerade sitzen, also hier sind ja alles Sitzplätze, aber halt so auf den klassischen Sitzplätzen sitzen, sich dann halt irgendwie so ein bisschen so zurücklehnen und irgendwie bespaßen lassen. Mhm. Und manche regen sich dann vielleicht noch über das Dauergesinge auf, aber dass da halt so dieses, ja, dieser Wille dann irgendwie auch mal aus sich rauszugehen und irgendwie laut mitzumachen, der ist halt nicht immer so da. Und ich glaube, hier ist es aber gar nicht so dieses Traditionelle, wie man das aus Deutschland kennt, so, ich habe da jetzt aber keinen Bock drauf, sondern halt eher so ein Irritationsmoment von, man weiß irgendwie nicht so ganz genau, man kennt vielleicht die Gesänge auch nicht so, man versteht es vielleicht akustisch auch nicht so genau, was da gerade gerufen wird. Und dann macht man halt irgendwie nur mal so ganz kurz mit, aber sobald dann alle anderen um einen herum aufhören, hört man halt auch auf. Und so war das halt ganz oft. Also es gab halt immer diese Momente, wo man so dachte, so jetzt wird was gestartet, aber das war dann immer super schnell wieder vorbei und das fand ich sehr schade. Und in der zweiten Hälfte war es dann wirklich nur noch dieses Grüppchen und alle anderen waren halt auch einfach sehr, ja, irgendwie enttäuscht und haben dann halt wirklich so diesen, wenn halt irgendwie was passiert ist, wie du halt auch gesagt hast, ne, dass man so situativ dann irgendwie reagiert oder mal irgendwie ein Ausbuht oder so.
Ja, stimmt. Vor allem die Schiedsrichterin, wenn es einen Einwurf irgendwie in die falsche Richtung oder so gab, das ist mir aufgefallen. Auf die konnte man sich schnell verständigen. Aber irgendwie ist es ja auch interessant zu sehen. Also ich musste da auch also schmunzeln, weil es ist ja schön, dass da was im Entstehen ist. Das ist ja eigentlich auch das, was man jedem Gastgeberland wünscht, das eben nicht schon per se so eine Fußballkultur hat. Also als zum Beispiel Mackenzie Arnold in der 4. Minute, glaube ich, fängt die eine Flanke ab. Die Flanke war schon 30 Meter unterwegs. Alle wussten, okay, die kommt jetzt raus und pflückt den. Und sie pflückt ihn und das Stadion geht aber total steil. Die fanden diese Aktion richtig, richtig super. Und da dachte ich mir, Mensch, wie schön eigentlich, dass sowas auch mal richtig gefeiert wird. Also irgendwie auch nett.
Ich glaube, es geht halt manchmal auch weniger um die Aktion selbst, sondern einfach um die Personen und dass man dann manchmal nachträglich hier noch so das Gefühl hat, so, hey, ich war bei dem Viertelfinale nicht dabei, aber ich habe gesehen, was du da im Elfmeterschießen gemacht hast und so und ich will jetzt irgendwie nochmal nachträglich ja Danke sagen im Grunde genommen und das habe ich jetzt irgendwie schon häufiger auch so den Eindruck gehabt, irgendwie auch so, wenn Spielerinnen im Spiel in einer völlig nicht bemerkenswerten Situation an den Ball kommen das erste Mal, dass dann halt so, Mary
die
Fowler,
ja,
Sam Kerr, so, und die ist dann aber gar nicht vorm Tor, sondern halt irgendwo am Mittelkreis.
Mhm. Wie war denn jetzt dann, als abschließende Frage, wie war denn jetzt dann der Abschied noch von den Matildas?
Ja, also es sind schon relativ viele Leute doch recht zügig aus dem Stadion gegangen. Ich würde sagen, vielleicht so ein Fünftel oder Sechstel von denen ist irgendwie noch ein bisschen länger geblieben, so verteilt. Da waren aber auch England-Fans mit dabei und dann haben halt beide Teams so in entgegengesetzte Richtung noch ihre Ehrenrunde gedreht am Ende. Ja, also die Engländerinnen sind noch ein bisschen länger hier unten bei ihren stehen geblieben und es war aber ein sehr warmes Verabschieden von Australien. Also sie waren natürlich sehr geknickt und emotional irgendwie, das hat man schon gemerkt, aber ich glaube, dass sie trotzdem auch irgendwie das nochmal sehr genossen haben, einfach so diese Anerkennung am Ende zu bekommen und irgendwie so diesen Moment einfach zu haben, weil das ja schon was Besonderes ist, so weit gekommen zu sein und einfach so ein komplettes Land von fast gar nichts auf eine absolute Totalextase zu bringen innerhalb von einem Monat. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei vielen das jetzt auch sowas ist, was die erstmal richtig lange sacken lassen müssen, also was sich vielleicht auch irgendwie ja so ein bisschen in die nächste Saison reinzieht, so rein vom Kopf her, irgendwie vielleicht dann auch manchmal als so eine Art Müdigkeit oder so, aber weil das halt irgendwie einfach so ein Riesending ist, was man erstmal irgendwo hin verpacken muss dann ja auch.
Mhm. Ja, und man merkt das ja an sich selbst, wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nicht thematisiert, dass über 75.000 ZuschauerInnen im Stadion waren, aber eigentlich ist es ja, also das vor der WM hat man darauf irgendwie leise gehofft, aber man konnte es nicht erwarten, also so weit ist es gekommen und Australien wird ja noch ein weiteres Spiel haben, dann am Samstag im Spiel um Platz 3 gegen Schweden und am Sonntag gibt es dann das große Finale, England gegen Spanien. Ich glaube, ich muss hier auch langsam mal ins Finale. Dann schauen wir doch mal, Annika, ob wir dich irgendwie in dieses Finalstadion kriegen. Wir beide sind wahrscheinlich aufgeregt.
Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass es funktionieren wird, weil das bisher eigentlich kein Problem war. Also es ist halt, man kann das halt immer erst machen, wenn die Mannschaften feststehen und nicht am gleichen Abend, sondern dann erst morgen früh. Aber ja, ich gehe eigentlich doch irgendwie davon aus, dass es klappt und freue mich darauf. Und da bin ich dann aber tatsächlich mal gespannt, wie voll das Stadion dann sein wird. Mhm. Weil, naja, also Spanien-Fans habe ich jetzt hier noch nicht so viele erlebt. Also ich meine, gut, die waren jetzt irgendwie drüben in Neuseeland. Vielleicht kommen dann von da noch ein paar Leute hier rüber. Und England-Fans sind definitiv hier, aber jetzt auch nicht so super viele. Und ob dann halt irgendwie viele AustralierInnen sagen, das Finale gucke ich mir jetzt im Stadion an, ist so, mal sehen.
Also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, ein paar Kolumbien-Fans sind auf jeden Fall da und die werden auch Stimmung für 10.000 machen.
Die hätten sich das auf jeden Fall sehr verdient, hier ihre eigene Ecke zu bekommen, das stimmt.
Aber absolut. Und kleiner Blick in meinen Kopf, also leider war das mein erster Gedanke beim 3:1. Ich glaube, jetzt wird es leichter für Annika akkreditiert zu werden, wenn Australien im Finale gekommen wäre. Ja, wie man halt dann so denkt. Wir drücken dir alle die Daumen, die Hörerinnen und Hörer am allermeisten, sehr sicher. Und dann schauen wir doch mal, ob wir dich am Sonntag mit dabei haben. Jetzt erstmal hast du Feierabend. Ganz herzlichen Dank, Annika, dass du hier aus dem Stadion heraus wieder das ergänzt hast, was ich nur am Fernseher genießen konnte. Und ich hoffe auch bei dir, dass du auch diesen Abend noch sacken lassen kannst.
Ja, werde ich bestimmt.
Dann danke dir und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Wie immer der Hinweis, denn ihr habt ja Annika nach Australien gebracht. Der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Bitte tut das. Ihr könnt das auch tun, indem ihr im Kiosk shoppt. kiosk.rasenfunk.de, habe ich schon öfter nicht mehr erwähnt, deswegen möchte ich es hier mal nachholen. Und hier im Rasenfunk geht es natürlich weiter, es wird noch ein Tribünengespräch erscheinen, am Wochenende kommen noch 2 Folgen zur WM, am Montag eine Folge zur WM und dann haben wir auch noch die Männer-Bundesliga. Also bis dahin, macht's gut, bis bald, ciao!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank!